Ich frage immer am Anfang, worin seid ihr besonders gut? Was kann euer Team oder was kann eure Firma oder ihr seid übernommen worden von dieser großen bösen Bank und euch geht es so richtig schlecht. Was fand diese große böse Bank an euch so toll, dass ihr übernommen wurdet? Na, so, was ist das, was euch ausmacht? Und diese Frage ist häufig, überrascht die Leute häufig und sagen, wir haben ja Probleme zu lösen. Wir sind jetzt nicht da, um Smileys zu sammeln. Ne? Und ich mache dann immer klar, dass es hier nicht um Bäume umarmen geht und nicht um irgendwelche überflüssigen Icebreaker-Übungen, sondern dass es hier um etwas geht, was wir brauchen, weil uns das hilft, den Prozess zu gestalten.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Apropos Zuhören, ich höre ja leidenschaftlich selbst gerne Podcast und auch Hörbücher. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe oder auch beim Joggen oder morgens beim Kaffee. Und wusstest du schon, dass es meinen Wirtschaftsbestseller The Real Book of Work jetzt auch als Hörbuch gibt? Du findest es überall, wo es Hörbücher gibt. Ja, auf mein heutiges Gespräch freue ich mich mal wieder sehr, denn es bietet mir die Gelegenheit, mich mit einer Kollegin auszutauschen, die ich jetzt auch schon viel zu lange gar nicht mehr gesprochen oder gesehen habe. Und sie hat ein feines Buch geschrieben mit dem Titel Positive Organizing. Oha, was soll das jetzt sein? Ne? Von Positive Leadership oder auch positiver Psychologie hast du, lieber Hörer, liebe Hörerin, sicherlich schon mal was gehört. Aber Positive Organizing? Darüber will ich heute mehr erfahren. Eva Maria Schielein begleitet heute als systemische Organisationsberaterin und Executive Coach Unternehmen bei Veränderungsprozessen. Und zuvor arbeitete sie vor allem mit Software-Teams, wenn ich das richtig weiß, und mit ihrer 2007 gegründeten Estimate GmbH, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wir fragen sie gleich mal, auditierte sie Softwareprojekte und lieferte zum Beispiel Kostenschätzungen. Sie ist studierte Kauffrau mit dem Schwerpunkt Organisationstheorie. Ja, herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Eva.
Schönen guten Morgen, liebe Christina, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Habe ich dich denn jetzt halbwegs richtig anmoderiert oder wie würdest du das machen heute?
Ich bin so froh, dass du das gemacht hast, weil ich wüsste gar nicht, wie ich so kurz, so prägnant von mir sprechen könnte. Es war perfekt. Darf ich das bitte auch verwenden, was du gesagt hast?
Ja, sehr gerne. Dann freue ich mich, dass es passt. Und ja, es ist ja wirklich manchmal so, erstens immer die Frage, wer bin ich denn heute, ne? Wer von den ganz vielen bin ich? Und genau, wie bringe ich so auf den Punkt? Weil man selber kennt sich ja so viel besser und es gibt so viel mehr über sich selbst zu sagen. Da ist es dann manchmal schwierig. Ja, nimm uns doch mal mit. Ich habe ja schon in der Anmoderation gesagt, ne? Positive Organizing, was ist das jetzt für ein Konstrukt? Wie bist du drauf gekommen? Was wird darin miteinander verschmolzen? Erzähl uns mal was drüber.
Ja, jetzt wird's komplex. Positive Organizing, du hast ja schon den Begriff genannt und sagtest, man kennt ja ein bisschen die positive Psychologie oder Positive Leadership. Dann will ich da gleich mal drauf eingehen. Positive Organizing im Gegensatz oder als Ergänzung zu Positive Leadership einfach deshalb, weil Leadership in der Wahrnehmung zu kurz greift und vollumfänglich, aber eben halt leider auch nur auf Personen fokussiert, also Leadership als der Teil der Führung, die sich mit Führung von Mitarbeitenden beschäftigt. Mhm. Und wir als Menschen, die sich mit Systemtheorie auskennen, wissen, dass das viel zu kurz greift, dass Führung viel mehr ist. Und ich habe den Begriff Organizing entgegengesetzt, weil Organizing einfach den Begriff Leadership ergänzt, um eben das ganze Geschäft mit Organisationen. Wie kann ich Organisationen steuern? Wie kann ich Mitarbeiter führen? Wie kann ich mich selbst führen? Und so weiter. Das steckt in diesem Begriff Organizing mit drin. Mhm. Außerdem habe ich den ganzen Begriff Positive Organizing geklaut bei einem der Protagonisten der positiven Psychologie. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das gibt's doch nicht.
Einmal Breakout. Meinst du Martin Seligman?
Nein, Martin Seligman meine ich nicht, sondern Weick, Karl E. Weick. Ah. Sag mal, gibt's ja wohl nicht.
Ja, so ist das manchmal. Das macht mich menschlich.
Absolut. Karl E. Weick ist ja auch uns, ist ja auch unter den Systemikern recht bekannt, weil er eben sehr viel über High Risk und High Reliability Organizations geforscht und geschrieben hat. Und da habe ich den Begriff entwendet.
Okay, besser das schon?
Nee, ich habe es aber ganz offen, es steht auch im Buch, dass er der Urheber des Begriffs
ist. Ja, es ist ja auch nicht verboten, ne? Irgendwelche ja. Begriffe auch aufzunehmen und sie vielleicht auch weiterzudenken und weiter zu verändern. Okay, gut. Also, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, wie du drauf gekommen bist. Und dann nimm uns doch auch noch mal mit, was ist es denn dann nun jetzt? Ne? Also, oder wo muss man denn da jetzt dann hinschauen? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bringst du ja durchaus beide Seiten mit, also die psychologische Seite und eben auch die systemische oder die systemtheoretische Seite. Du hast auch ganz am Anfang in deinem Buch so ein süßes kleines, so eine süße kleine Illustration, wo die SystemikerInnen den PsychologInnen gegenüberstehen, beziehungsweise so Manneken. Und die dann so über sich sagen, ja, die Psychologinnen, die sehen ja nur den Menschen, und die anderen sagen dann wieder, die Systemikerinnen, die sehen ja nie den Menschen. Und da zeigt man auch mal so, wie die sich so gegenseitig so vielleicht abwerten oder missverstehen, oder wie sind da so deine Erfahrungen?
Ja, da triffst du genau ins Rote. Die Illustration ist übrigens von der fabelhaften Michelle Gauler, die selbst Psychologin ist und Illustratorin. Das möchte ich nur hier am Rande erwähnen, die das wirklich sehr treffend geskribbelt hat. Ja, ich selbst habe ja Ausbildungen in Systemtheorie. Ich habe es erstens studiert in meinem Studium der BWL, habe ich mir insbesondere mit Organisationstheorie beschäftigt. Und mit positiver Psychologie bin ich später in Kontakt gekommen. Ich habe eine Ausbildung an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie bei Professor Judith Mangelsdorf absolviert, Jahre her. Und ich habe mich immer so als Fremdkörper in beiden Systemen gefühlt. Bei den SystemikerInnen kam dann oft so die Replik, ja, du als Coach und mehr so Psychologin, was ich ja gar nicht bin, ich bin ja gar keine Psychologin. Und die positiven PsychologInnen haben aber immer gesagt, naja, du mit deinem Luhmann, das ist zu kalt, du musst doch den Menschen viel mehr sehen. Und das hat mich schon immer sehr gestört, dass man da so einen Unterschied macht. Ja, du kennst es ja selbst, die Psychologen sehen den Menschen im Mittelpunkt von allem, von Organisationen. Die Systemiker sehen den Menschen außerhalb von Organisationen. Da sind wir wieder bei Luhmann, als in der Umwelt von Organisationen. Und für mich ist das Papperlapapp. Man guckt auf den Menschen, wenn man auf den Menschen gucken muss, und man guckt auf die Organisation, wenn man auf Organisationen gucken muss. Und jetzt ist das Buch ja kein Buch, das im Karl-Auer-Verlag oder in einem Verlag erschienen ist, das der Systemtheorie veröffentlicht, sondern es ist ein Buch, das in der Reihe Positive Psychologie kompakt bei Springer erschienen ist. Und es wendet sich an positive PsychologInnen. Mhm. Und denen möchte ich einfach ein bisschen mehr Organisationskompetenz mitgeben. Denn nur am Menschen zu arbeiten, reicht nicht aus, wenn man in Organisationen Veränderungen bewirken will.
Ja, ich finde, man muss es ja eh beides zusammendenken. Ne? Also ich meine, was willst du eine Organisation denken, ohne dann eben die Menschen, oder umgekehrt, den Menschen ohne den Kontext Organisation kannst du auch nicht verstehen. Also beziehungsweise, wenn es ums Arbeitsleben geht. Ne? Also ich finde, man muss schon immer beide Seiten anschauen, oder wenn man so will, Psychische Systeme und soziale Systeme sind eben so auch miteinander gekoppelt, ja, und das verliert man, glaube ich, auch schnell aus dem Blick, ne? Und ich meine, ich kenne natürlich diese Kritik, und ich finde auch, manchmal hilft auch die Formulierung gar nicht so sehr, dass man sagt, ja, die Menschen sind ja draußen bei Luhmann, weil ja, das sind sie ja eigentlich auch nicht, ne? Es geht ja eben nur darum, dass man sagt, gut, man stellt sich Organisationen eben als Prozesse der Kommunikation vor und ja, so. Und aber klar, ne, zum Kommunizieren braucht man dann eben doch wieder Leute, die das auch machen können.
Absolut.
Also, und das ist deswegen manchmal verstehe ich dann auch gar nicht so richtig, wieso dann da auch solche Mauern aufgebaut werden, ne, oder sich dann da an irgendwelchen Begrifflichkeiten hochgeschaukelt wird. Also ja, wir müssen, glaube ich, den Blick da auch weiten. Aber genau, du hast ja auch in der Praxis Erfahrung gemacht. Vielleicht springen wir da ja auch direkt mal rein. Du sagst, ja, und wenn man dann aber mit oder an Organisationen arbeitet oder eben auch im Kontext von Führung arbeitet, es fehlt dann eben doch oft der Blick auf die Organisation. Was macht es denn für einen Unterschied aus deiner Sicht? Also woran merkt man es, dass da vielleicht was fehlt? Und wie sieht es dann aus, wenn es nicht mehr fehlt?
Du bist auf der Suche nach einer Fortbildung in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und hast auch Lust darauf, dass wir beide uns mal persönlich kennenlernen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn du kannst dich ab sofort anmelden zur Season 3 unseres Zertifikatskurses Organisationen gestalten, führen und beraten, der im Herbst 2025 in Berlin und teilweise remote an den Start geht. Unser einzigartiges Lehrkonzept garantiert dir, dass du deine Arbeit in der Praxis auf ein neues Niveau heben kannst. Du bekommst nicht nur einen Überblick über die State-of-the-Art Organisationsentwicklung und lernst Führung als Arbeit an der Organisation kennen, du hältst danach ein ganzes Paket an hilfreichen Illustrationen und Arbeitshilfen in der Hand, wie du sie gegebenenfalls schon aus unserem Bestseller The Real Book of Work lieben gelernt hast. Melde dich am besten direkt per Mail bei akademie@become-better.org oder kontaktiere mich über LinkedIn. Wir freuen uns auf dich.
Ja, Praxis, das ist ein guter Punkt. Es ist ja nicht so, dass nicht auf die Organisation geguckt wird, nur wie drauf geguckt wird, ist ernüchternd. Da werden dann in Transformationsprozessen Organigramme neu erstellt und finden Verbreitung und das war's dann. Wir haben doch jetzt eine neue Struktur, wir haben jetzt eine Matrixstruktur, an die halten sich bitte alle. Und Führung wird, wenn überhaupt sie thematisiert wird, dann eben als, und Führungskräfte kümmern sich bitte um ihren Bereich und kaskadieren vertikal das, was von oben kommt, durch. Ich überspitze das ein bisschen. Aber die Organisation und der Prozess der Veränderung, den die Organisation durchläuft, der wird in den meisten Fällen, die mir bekannt sind, jedenfalls nicht ausreichend mitgedacht.
Okay, und mir geht gerade so durch den Kopf, ich glaube, wir müssen auch nochmal klären, was ist denn jetzt überhaupt positive Psychologie? Ja, also wir haben es jetzt schon so ein paar Mal benannt. Und wieso genau, ne, bist du dann auch auf dieses Positive überhaupt drauf gesprungen? Also das wäre nochmal super, wenn du einmal erzählst, was ist überhaupt jetzt nochmal diese positive Psychologie und was ist dann das Positive am Organizing? Also, ne, weil ich glaube, da sind wir uns schnell einig zu sagen, ja, man, es kann nicht schaden, ein bisschen Organisationstheorie zu haben, beziehungsweise zu verstehen, wie Organisationen eben überhaupt funktionieren, um sie dann auch gestalten und führen zu können. Aber wieso jetzt eigentlich das Positive?
Ja, positive Psychologie ist nichts Neues. Das ist basierend auf der humanistischen Psychologie, die schon Jahrzehnte existiert hat, Maslow zum Beispiel, basiert sie. Aber sie wurde in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in die Wege geleitet, war ihre Geburtsstunde, kann man sozusagen sagen. Martin Seligman, Professor Seligman, der damals den Head of the American Psychological Association, also den Dachverband der PsychologInnen in den USA übernommen hat, den Vorsitz übernommen hat, der hat in seiner Antrittsrede, das muss so in den 1998 oder so gewesen sein, wohl gesagt, dass die Psychologie sich nicht nur auf Defizite fokussieren sollte und Krankheiten heilen sollte, sondern auch darauf gucken sollte, was gelingt, warum Menschen glücklich sind, warum sie resilient sind und warum ihnen das Leben irgendwie gut gelingt. Also auf das, was gut läuft im Leben zu gucken. Und salopp formuliert ist die positive Psychologie die Wissenschaft des gelingenden Lebens.
Ja.
Und daraus ergeben sich dann so Schlussfolgerungen wie, dass man Erkenntnisse zum Beispiel gewonnen hat, dass auf Defizite zu gucken bei Individuen wenig Sinn macht, wenn man besser werden will, wenn man zur Höchstleistung kommen will oder wenn man allein sich gut fühlen möchte, sondern dass es viel besser ist, auf das, was man gut kann, auf Stärken zu gucken, auf das Gelingende zu gucken, weil dann das Wohlbefinden erhöht werden kann. Klingt ein bisschen mechanistisch, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich auf meine Stärken gucke, geht es mir besser. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich leistungsfähiger bin.
Genau, das macht ja total Sinn, ne? Und ich glaube, das ist ja auch so mit Blick aufs Individuum jetzt schnell verstanden. Wenn wir jetzt auf die Organisation schauen, also was macht dann hier genau den Unterschied?
Und genau das ist es, weshalb ich das Buch geschrieben habe. Die große Forderung, die dann überall kommt, es muss auch positive Organisationen geben, wo alle aufblühen und wo alle ihre Stärken ausleben können. Die ist ja schnell dann in den Raum gestellt, ne? Das wäre ja toll, wenn es überall so schön wäre, dass wir alle immer nur unsere Stärken ausleben können. Das funktioniert nicht in Organisationen, weil Organisationen halt ihr eigenes Leben führen. Und genau das, also diese Forderung kann man nicht einfach durchsetzen. Und wenn man sie durchsetzen möchte, was viele tun, ist es eben immer wieder wichtig zu verstehen, wie Organisationen ticken. Und Organisationen ticken eben auf so eine paradoxe Art und Weise, das wissen wir beide ja auch gut genug, dass die sich eben nicht von Forderungen nach positiv gearteten Verhaltensweisen beeindrucken lassen.
Ja, beziehungsweise also, sie würden dann auch wahrscheinlich kaputt gehen, ne? Wenn sie immer nur auf eine Seite schauen würden.
Ja. Sie brauchen ja Paradoxien. Sie brauchen eben, dass der Vertrieb nicht das macht, was die Produktion möchte. Oder dass die Produktion nicht macht, was der Vertrieb möchte, wahrscheinlich meistens. Dass HR nicht das macht, was die Fachbereiche wollen. Und dass das Management sowieso immer alles falsch macht, was die Belegschaft immer gut erkennen kann und so weiter und so fort. Und das ist ja notwendig. Nur so können Organisationen lernen. Und trotzdem finde ich diesen Stärkenansatz, wenn man ihn gut versteht, finde ich den wichtig bei der Bearbeitung von Organisationen. Und da kommt in der positiven Psychologie nämlich ein Kapitel, das nennt sich Positive Organizational Scholarship. Das ist ein Zweig der positiven Psychologie, der sich mit Organisationen beschäftigt. Und um Kim Cameron, das ist
der Mensch, hieß das der früher mal Citizenship, also irgendwie Organizational Citizenship oder so? War das ein ähnliches Konzept?
Scholarship. Ich kenne es nur als Scholarship.
Ja, vielleicht ist das ein anderes und ähnliches Konzept, ja. Genau.
Also das ist so der Begründer der Positive Leadership-Bewegung, kann man eigentlich sagen. Und der geht davon aus, dass Organisationen sich verändern können, wenn sich erinnert wird an das, was in Organisationen gelingt. Also auch da wieder der Ansatz, nicht auf Defizite zu gucken, so die alte Beraterart, ne, so wir gucken auf Defizite, wir gucken den Ist-Zustand, was funktioniert nicht und machen einen Plan, wie wir das funktionabel machen, sondern er sagt, auf das gucken, was gelingt, was außerordentlich gut gelingt. Er spricht von positive deviances, also positive Unterschiede. Ich kann das Wort nie aussprechen auf Englisch. Und auf das zu fokussieren, und da haben wir wieder den Fokus der Aufmerksamkeit auf das, was gelingt, richten. Und dann den Veränderungsprozess dadurch zu starten, dass man auf Gelingendes fokussiert und damit eben eine Anfangsenergie zu entfachen, die den ganzen Prozess über eben auch erhalten bleiben kann.
Ja, also ich habe das, ich habe das Buch ja hier so, ich habe das quer gelesen und ich habe mich dann die ganze Zeit so dabei erwischt, dass ich so dachte, ja, klar, aber das machen wir doch sowieso. Mhm. Naja, sowieso im Sinne von, wer sind auch wir in dem Fall? Ich muss mal dazu sagen, dass ich, bevor ich mich Anfang der 2000er so mit diesem ganzen systemtheoretischen Blick auf Organisation beschäftigt habe, davor eben ganz, ganz viel hypnotherapeutische, hypnosystemische Ansätze kennengelernt habe, für die Arbeit mit Individuen dann eben vor allem oder auch mit Teams. Und ich habe mich aber auch mit Großgruppenmethoden beschäftigt oder kannte dann auch schon dieses Appreciative Inquiry oder andere Methoden. Und das war eigentlich eh schon für mich immer total augenfällig zu sagen, man muss doch irgendwie auch gucken, wo läuft's denn schon gut? Man macht's ja in der Therapie auch, ne? Oder also und wenn man da eben auf Unterschiede schaut oder mit Skalenfragen arbeitet und sagt, ja, wann war es denn schon mal ein bisschen besser, ja? Und was war denn da? Und was haben Sie denn da gemacht? Und wie haben Sie das denn geschafft? Und genau so ist es eigentlich in mein Repertoire übergegangen, wenn ich mit Organisationen arbeite, auch immer zu fragen, ja, wann war es denn vielleicht schon mal besser oder ne, und wie wurde denn das da organisiert oder was war denn da? Und aber scheinbar, und das habe ich dann im Zuge des Querlesens deines Buches dann reflektiert, hat das aber eher mit mir zu tun als eben mit dem typisch systemischen Blick auf Organisation, ja. Und aber ich wollte dir nur sagen, ich konnte da super gut in Resonanz gehen, was du geschrieben hast, und habe gedacht, ja, na klar, genau, so muss es sein.
Ja, ja, eigentlich, also mir geht's ja genauso. Ich arbeite gar nicht anders. Also das Buch ist eigentlich eine Beschreibung der Art, wie ich und jetzt weiß ich auch du, wie wir beide arbeiten. Und trotzdem ist es, ich denke, gerade bei Begleitung von Veränderungsprozessen. Ich rede nicht von Coachings. Ja, ich rede auch nicht von Begleitung von Teams. Mhm. Veränderungsprozesse werden nicht, also zumindest die, die ich kennengelernt habe, werden meistens nicht adäquat beraten. Und nicht, weil die Berater doof sind, sondern weil die Auftragsklärung schon so abläuft, dass man sagt, ja, machen Sie doch ein paar Workshops mit unseren Teams. Also es wird aufs Individuum verlagert, was eigentlich die Organisation betrifft. Mhm. Ja, der Blick wird immer auf Individuen und da sind wir wieder bei der Psychologie. Ja, das machen natürlich Leute, die psychologisch ausgebildet sind, sehr gerne. Und dann arbeiten sie aber im Außen der Organisation, wenn ich jetzt wieder mal Luhmann zitieren darf. Ja. Und bewirken eben keine Veränderungen. Und das ist also die Kombination, dass man eben sagt, den Blick auf das, was gelingt, richten, bei der Organisation, aber auch bei den Mitarbeitenden, ist genauso wichtig wie den Fokus auf die organisationalen Prozesse zu richten, sowie auf die psychischen Prozesse, wenn es denn notwendig ist. Wobei für mich, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, für mich ist schon klar, Organization first. Ich gucke nicht auf die Psychen und auf Mindsets, wenn es um Veränderungsprozesse in Organisationen geht.
Mhm. Ja, weil es ja einfach auch erstmal, also es wäre ja viel zu komplex, ja. Also es ist ja schon schwierig, mit einem Menschen an seiner Psyche oder so zu arbeiten, ne? Wie will man das dann mit Hunderten oder Tausenden von Leuten tun? So.
Genau. Und dann aber auch, ich glaube, ich habe das sogar bei dir im Podcast mit Rudi Wimmer gehört, wie der Professor Wimmer sagte, und auch die Führungskräfte werden überlastet mit Erwartungen an ihre Führungsleistungen, wenn man da immer guckt, dass die Mitarbeitenden richtig ticken müssen und die Mindsets passen müssen zu dem, was geplant ist in der Veränderung. Ja. Und das finde ich eben so toll an der Systemtheorie, dass man sagt, man braucht auch gar nicht so viel am Menschen arbeiten. Es reicht, wenn man die Menschen mit einbezieht und die arbeiten an der Veränderung. Man macht sie zu den Gestaltenden der Veränderung und nicht zu den Objekten der Veränderung.
Genau. Ja, also da rennst du ja hier sowieso offene Türen ein und bei unseren Hörern und Hörerinnen auch. Insofern, ich glaube, da können wir fast auch einen Haken dran machen, ne?
Ja, so. Ne?
Aber ich würde halt tatsächlich mit dir noch mal mehr dieses Positive beforschen wollen, ne? Und da auch noch mal zu einem besseren Verständnis gelangen, wie das auch bei dir in der Praxis dann funktioniert? Also was machst du dann da genau? Ne? An welcher Stelle würdest du auch sagen, ja, guck mal, und da ist jetzt eben auch genau im Unterschied zum vielleicht klassischen Veränderungsprozess einfach auch eine andere Vorgehensweise.
Ja.
Magst du uns da mal mitnehmen?
Ja, gerne. Also du hast ja schon deine Ausflüge ins Hypnosystemische erwähnt und ich bin da nicht so firm drin, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es ja darum geht, dass Erinnerungen aktiviert werden, die in uns schlummern. Und genau das mache ich in der Beratung. Ich spreche jetzt nicht vom Coaching, da macht man es sowieso, ne? Aber in der Beratung, wenn es um Veränderungen geht und selbst wenn es um Sachen geht, die wehtun, wo Leute sich nicht wohlfühlen. Ich frage immer am Anfang, worin seid ihr besonders gut? Was kann euer Team oder was kann eure Firma oder ihr seid übernommen worden von dieser großen bösen Bank und euch geht es so richtig schlecht. Was fand diese große böse Bank an euch so toll, dass ihr übernommen wurdet? Ne, so, was ist das, was euch ausmacht? Und diese Frage ist häufig, überrascht die Leute häufig und sagen, wir haben ja Probleme zu lösen. Wir sind jetzt nicht da, um Smileys zu sammeln.
Ne?
Und ich mache dann immer klar, dass es hier nicht um Bäume umarmen geht und nicht um irgendwelche überflüssigen Icebreaker-Übungen, sondern dass es hier um etwas geht, was wir brauchen, weil uns das hilft, den Prozess zu gestalten. Wenn wir uns gemeinsam dran, oder ich mich ja nicht als Beratende, aber ich höre natürlich zu und versuche, den Aufmerksamkeitsfokus der Beteiligten immer wieder drauf zu ziehen, was ist gelungen? Und es kann sein, wir können besonders gut unsere Prozesse gestalten oder wir sind richtig gut in der Arbeit mit Kunden oder unsere Mitarbeitenden sind total happy bei uns. Ne? Was gelingt uns richtig gut? Und das zu erinnern, das wirklich zum Thema zu machen, das muss man nicht lange machen. Das reicht auch, wenn man da mit 10 Leuten eine Stunde drüber redet. Da kommt eine Menge zusammen. Und wenn man das auch noch visualisiert und irgendwie in der Zeit, in der man sich trifft, ja, über einen längeren Prozess irgendwo sichtbar hängen hat, dann entfacht es eine ungemeine Energie, weil die Erinnerung an das, was gelingt, an das, was man gut kann, einfach hilft beim Probleme lösen.
Ja, genau. Also ich würde, glaube ich, Aktivierung nennen. Ne? Also das heißt so diese Aktivierung von diesem vielleicht Zustand, ne, in dem man da ist. Und wenn man in diesem Zustand des Gelingens ist, dann von dort aus über Lösungen nachzudenken, dann einfacher ist. Ne? Als wenn man in einem Zustand ist von Misslingen oder von Scheitern oder von Aua, das tut alles weh und es muss jetzt alles anders werden. Ja,
genau. Es ist eine Ressourcenaktivierung und die Ressourcen liegen echt am Boden, wenn ich daran erinnert werde, was ich schon wieder für einen Mist gebaut habe. Da brauche ich erstmal meine Ressourcen, um mich davon zu erholen. Wohingegen das Erinnern an das, was mir gut gelungen ist, ja, das macht erstmal Freude und das ist nicht banal. Das ist sehr, sehr wichtig, um Prozesse gut zu gestalten.
Genau, und jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, den finde ich persönlich sehr spannend. Da würde mich auch dein Blick drauf interessieren. Das, was jetzt für ein Individuum ziemlich gut in der Regel funktioniert, kann aber in der Kommunikation, also zum Beispiel, wenn man mit so einem Team dann arbeitet, durchaus schwierig werden. Nämlich zum Beispiel, wenn die Unternehmenskultur das nicht erlaubt. Ja, also das, was du auch vorhin beschrieben hast, dass einfach zum Beispiel eine kulturelle Regel da ist, hier Leute, die sich hier selbst beweihräuchern, die wollen wir hier nicht. Ja, wir wollen hier Leute, die hier ihren Job einfach machen. So. Oder wir wollen hier keine Schaumschläger und das ist jetzt auch nicht unsere Art, weil wir, wir ziehen unsere Kraft daraus, dass wir Probleme lösen und Fehler beheben und dieses ganze positive Geschwätz, das ist nicht so unsers. Ne? So, solche kulturellen Regeln gibt es ja manchmal. Ich habe es jetzt letztens erst wieder erlebt in einem Seminar, als ich auch tatsächlich als eine mögliche Methodik dieses Appreciative Inquiry vorgestellt habe und auch eine Übung dazu angeboten habe, gab es wirklich einige die hatten da richtig Schwierigkeiten mit, sich darauf einzulassen und zu sagen, oh, das ist aber nicht meins und das ist mir jetzt aber alles zu Seifenoper-mäßig weiter.
Ja, das kenne ich in Teilen auch, kann ich bestätigen. Es hat mit Unternehmenskulturen und auch mit regionalen Kulturen durchaus zu tun. Ich habe diesen Ansatz, natürlich mache ich das, ich arbeite ja international, ich wende meine Stärkenorientierung ja auch international an. Und im Irak hat mir mal eine Frau gesagt, Eva, das kannst du mit uns nicht machen. Wir reden nicht über das, was gut läuft. Wir sind eher so kritisch.
Ja.
Okay. Sie haben dann alle mitgemacht, weil dann irgendwie doch die Gruppendynamik so sich gestaltete, dass es besser war, mitzumachen. Und am Ende hatten doch alle ihren Spaß. Aber das wurde mir wirklich so von einer, ich glaube sogar von zwei Leuten, wurde mir das zugetragen. Mhm. Wir sind so nicht.
Ja.
Und das habe ich auch akzeptiert. Mhm. Dann lässt man das halt implizit laufen. Und da ist schon der Schlüssel dazu. Ich erkläre das nicht lange. Ich mach's.
Mhm. Wenn ja, genau. Oder man muss dann eben doch wieder selber so in die Neutralität kommen oder eben auch in die Ambivalenz und dann eben vielleicht doch beide Seiten bedienen. Ne?
Naja, und es kommt auch noch dazu, und da ist Moderation ganz, ganz ausschlaggebend. Ich bin nicht die Tante, die kommt und sagt, oh, seid ihr alle süß und so, wir machen Welpenstreicheln. Sondern ich gehe so nüchtern und distanziert auch an die Stärken ran, wie ich eben auch Defizite analysieren würde. Mhm. Wenn mir jemand sagt, wir können besonders gut mit unseren Kunden arbeiten, dann sage ich, das ist ja total interessant. Darf ich das mal festhalten? Ja, ich sage doch nicht, oh, duzi, das ist aber süß, sondern ich nehme das ernst und versuche, rational ist ein blödes Wort, bin ich rational. Aber ich versuche möglichst sachlich, ja, auf der Sachebene das zu sehen und nicht zu sehr in die Beziehungsebene zu gehen.
Mhm. Jetzt, glaube ich, haben wir beide eine Situation vor Augen, wo wir vielleicht eine Gruppe von Menschen sehen, die sowas miteinander besprechen und diskutieren. Wie hilft denn das jetzt dabei, einen Veränderungsprozess dann eben gegebenenfalls anders zu gestalten, ne? Also ich sag mal, jenseits jetzt der Zustände, in denen Einzelne sind, beim drüber nachdenken oder bei der Lösungsfindung oder auch jenseits der Themen, die dann in so einer Gruppe dann eben auch besprechbar werden miteinander. Was macht es dann für den Veränderungsprozess für einen Unterschied? Woran merkt man das? Also, dass ne, du jetzt zum Beispiel da warst und solche Fragen gestellt hast, was ist dann davon der Unterschied?
Beziehst du dich jetzt immer noch aufs Positive in der positiven Psychologie?
Genau, ich bin jetzt immer noch bei diesen, weil ich ja schon vorhin gesagt habe, okay, systemtheoretischer Blick auf Organisationen, okay, Haken dran, ist richtig und gut. Und jetzt lass uns mal bei diesem ganzen Thema Positive Organizing bleiben und eben diesem positiven Ansatz. Was ist da jetzt genau der Unterschied, ne, eben zu diesem konventionellen?
Ja, also ich wollte nämlich beinahe schon anfangen und sagen, ja, nur das Positive allein reicht natürlich nicht aus, aber ich glaube, das ist uns beiden klar und auch den Zuhörenden. Das Positive macht, und wenn man es ordentlich moderiert, ne, nicht es verniedlicht oder das Positive zu sehr in den Vordergrund stellt, sondern das Positive als ein Arbeitsmittel sieht. Ja, wir haben hier Erfahrungen gesammelt, wir können also gut mit unseren Kunden umgehen oder wir haben gute Beziehungen unter den Mitarbeitenden untereinander und so weiter und so fort. Also das, was gut gelingt, das, was gelingt, ist da. Dann ist es eine Ressource für die Beteiligten am Veränderungsprozess. Es ist eine Ressource, die erstens stärkt auf der individuellen Ebene. Wir können über die Stärken der Organisation, über die Stärken des Teams, wir können auch über individuelle Stärken sprechen. Das ist, na, je nachdem, an welchem Punkt des Prozesses man sich befindet. Aber die Erinnerung an diese Stärken, egal auf welcher Ebene, die ist erstmal energiegebend. Die gibt eine Anfangsenergie. Da hat man Lust. Da verspürt man Lust, etwas zu machen. Und es ist Aufgabe der Moderation in diesem Prozess, der natürlich mehr enthält, als nur über Stärken zu reden, das ist auch klar. Aber in diesem Prozess immer wieder auf das, was gelingt, zurückzukehren, immer wieder darauf zu fokussieren und zu sagen, wie hast du das schon mal geschafft? Du hast es vorher schon erwähnt. Ne? Im Coaching macht man das ständig.
Ja.
Na? Und in der Arbeit mit Organisationen und mit Teams und mit den Gruppen, die eben Veränderungen in Organisationen begleiten, ist es meines Erachtens eine absolut hilfreiche Frage, die immer wieder gestellt werden soll. Wie habt ihr das schon mal geschafft? Was ist euch besonders gut gelungen? Aber auch so Sachen wie, wenn Phänomene als Defizite geschildert werden, zu erkennen, was das Gelingende an diesem scheinbaren Defizit ist, ja, was oft immer kommt, so ist, wir können nicht so gut kommunizieren. Aha. Und ne, so, aha, woran merkt man das denn? Ja, wir sind nicht so gut im Austausch miteinander. Ah, okay, weil ihr vielleicht mehr arbeitet an Sachen, die vielleicht erforderlich sind. Und deswegen habt ihr vielleicht weniger Zeit, so miteinander zu reden. Ja, genau. Aha, das heißt, ihr seid gar nicht schlecht im Kommunizieren. Ihr habt nur keine Zeit. Also immer wieder auch Defizite aufzulösen.
Ja. Jetzt sind ja immer alle ganz wild auf so Vorgehensmodelle. Ne?
Ja.
Also so, wie lerne ich jetzt einen Veränderungsprozess? Also welche Schritte, ne, also wenn ich jetzt mal in der Rolle der Gestalterin bin oder der Beraterin oder ne, der Führungskraft, die jetzt hier sowas, so was sind denn jetzt die Schritte? So, wo fange ich an und wann ist es zu Ende? Und du hast ja nun auch, wir sind ja nun auch alle daran gebunden, auch wenn wir schreiben, wir müssen halt irgendwo anfangen und uns dann so vorhangeln. Und das wäre schön, wenn du mal so dein Vorgehensmodell vorstellen würdest. Also wenn wir jetzt sagen, hier Positive Organizing, Schritt für Schritt. Was ist Schritt 1?
Okay, ich hoffe, ich muss nicht bis Schritt 20 gehen. Schritt für Schritt, ich glaube, ja, ich kann den Wunsch verstehen und gleichwohl kann man keine Anleitung geben, die allgemeingültig ist. Aber ich glaube, wenn ich drücke mich jetzt auch nicht. Wenn ich Schritt für Schritt sagen würde, wie man vorgehen kann, würde ich immer anfangen mit der Auftragsklärung. Immer. Ich würde immer starten mit der Frage an meine Auftraggebenden, was genau wollt ihr, was ist euer Problem und was ist möglicherweise das Problem, das ihr gar nicht als euer Problem bezeichnet. Also die Auseinandersetzung mit dem Problem und Lösungswunsch des Kunden. Und diese ich unterscheide zwischen Auftrags- und Vertragsklärung. Ja. Irgendwann muss man ja zu einem Punkt kommen, wo man einen Vertrag schließt. Und die Auftragsklärung wird weitergeführt durch den ganzen Prozess, weil sich der Auftrag verändern darf.
Was ja dann manchmal für den Vertrag auch schwierig wird, ne? Weil da hat man dann irgendwas Bestimmtes eben angeboten und dann wird es auch erwartet, dass das so gemacht wird.
Absolut. Ja. Meine agilen Freundinnen und Freunde kennen das aus der agilen Softwareentwicklung. Man hat dann irgendwann den agilen Festpreis erfunden. Also auch ne, so ein Angebot, das immer wieder erweitert wird nach einer Anzahl von Sprints. Das ist natürlich eine Sache, die immer wieder überlegenswert ist. Trotzdem sollte am Anfang darauf bestanden werden, dass es ein Prozess ist und dass dieser Prozess Änderungen zum Inhalt hat. Also das Ziel kann sich verändern und der Weg zum Ziel kann sich durchaus auch verändern. Was aber es mir in der Beratung recht leicht macht, ist, dass sich mein Beitrag als Beraterin ja reduzieren wird im Laufe des Prozesses, weil die Protagonisten und Protagonistinnen in den Unternehmen selbst diese Prozessbegleitung weitgehend übernehmen werden im Laufe des Prozesses. Das heißt, ich mache mich selber als Beraterin eigentlich überflüssig.
Ja.
Na, insofern kann man schon so ein Fading Out mit den Kunden besprechen und sagen, am Anfang 3 Tage die Woche und nach einem Vierteljahr nur noch einmal alle 2 Wochen oder wie auch immer, ne, je nachdem, wie der Prozess es erfordert.
Genau. So, das war Schritt 1. Vertragsklärung, Auftragsklärung.
Schritt 2 ist, das Management oder wer auch immer in der Organisation Führung übernimmt. Mhm. Also die Menschen, die für Strategie verantwortlich zeichnen, in Verantwortung nehmen. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, kann man eigentlich einpacken. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich sehe es so.
Ja.
Also genau, da packe ich oft ein, ne?
Genau, weil wenn sie dagegen sind oder in die andere Richtung agieren, genau, dann ist es schwierig
bis absurd. Oder es an die Beraterin delegieren wollen, das Commitment, ne? Dann kann man eigentlich, dann hat man schon verloren. So, wenn das gegeben ist, dann immer wieder darauf zu achten, dass das Ganze ein Prozess ist, der gemeinsam gestaltet wird. Da kann man sich dann die Vorgehensweise überlegen. Ich habe die Appreciative Inquiry einfach, weil sie sich anbietet für Positive Organizing vorgeschlagen, aber wenn jemand einen Prozess selbst gestalten möchte oder eine andere Vorgehensweise gut findet, auch okay. Wichtig ist, dass es einen Raum braucht, um diesen Prozess von möglichst vielen Akteurinnen und Akteuren in der Organisation gestaltbar zu machen.
Heißt genau was? Also heißt das dann Großgruppenveranstaltung oder heißt das irgendwie mit möglichst vielen Leuten Workshops machen oder wie läuft das dann?
Sowohl als auch. Was nicht stattfinden sollte, ist diese, was ich noch aus Change-Management-Projekten kenne, dass es eine Gruppe gibt, ein Team von 5 Leuten, die machen den Change und die kaskadieren das dann im Unternehmen und kommunizieren die Entscheidungen im Unternehmen und alle Abteilungen erfahren dann, was die Change-Gruppe beschlossen hat. Ich bin ein bisschen drastisch, es läuft nirgendwo so ab. Also alles, was weggeht von diesem Change, ist ein Projekt, das irgendeine Gruppe macht, die aber unsere Arbeit nicht stört. Sondern Change ist ein Projekt, das alle betrifft, und zwar maßgeblich, wenn es um Transformation geht. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure aus möglichst vielen unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen beteiligt sind. Mhm. Und wie das gemacht wird, kann man designen im Prozess.
Mhm. Ja, okay.
Und was dann immer noch wichtig ist, dass man diese Orte und Räume der Beobachtung zweiter Ordnung stattfinden lässt, also sprich Retrospektiven einbaut, dass man regelmäßig sagt, okay, sind wir auf dem richtigen Weg? Passt das, was wir gemacht haben? Brauchen wir was anderes? Ne? Das sind diese Räume, in denen sich was verändern darf im Laufe des Prozesses.
Mhm. Wer macht das?
In der Regel habe ich das immer gemacht, also die Beraterin. Aber auch das darf gerne von den Akteurinnen und Akteuren im Unternehmen übernommen werden. Mhm.
Ja, genau, weil wir schauen, dass irgendwie so ein Co-Kreatives drüber reflektieren wird. Ja. Gerade auch mit der Logik, die du auch am Anfang erzählt hast, ne? Dass irgendwann ist man ja auch wieder draußen. Und selbst als interne Beraterin oder so ist man ja auch irgendwann mal wieder draußen.
Ja.
Und dann sollte ja diese Selbstbeobachtung möglichst auch gelernt sein, ne? Und auch auf Dauer gestellt sein. Denn also so ein Veränderungsprozess, ja. Aber wenn wir nochmal gucken, welche Strukturen werden auch vielleicht aufgebaut, die da überdauernd sind und die dafür sorgen, dass es dann vielleicht nicht demnächst nochmal so eine Hauruck-Aktion geben muss, sondern dass es vielleicht nach und nach Anpassungen gibt in der Organisation, die dann dazu führen, dass das Unternehmen oder was auch immer es für eine Organisation ist, dann wettbewerbsfähig bleibt, ne?
Absolut. Ja. Also, wenn ich gefragt werde, was empfiehlst du uns, wenn wir gar nicht so viel Zeit haben, würde ich immer sagen, macht regelmäßige Retrospektiven. Mhm.
Und was genau sollten die sich dann da anschauen?
Ich kenne es aus der agilen Welt einfach, dass man guckt, was ist seit dem letzten Mal gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was können wir besser machen? Und zwar in Bezug auf die gesamte Organisation, aber eben auch auf das Team und auf einzelne Akteurinnen.
Ja. Jetzt haben wir schon so oft Appreciative Inquiry gesagt. Ich könnte mir auch vorstellen, ne, das ist jetzt jetzt auch noch mal dran, dass wir da noch mal sagen, was ist denn das überhaupt und was passiert da und was sind die Phasen davon? Erzähl doch mal.
Also die Appreciative Inquiry kommt ja auch aus dem POS um Kim Cameron herum, also ist ein Bestandteil der Intervention der positiven Psychologie, was ich ganz interessant finde. Und die ist ein Großgruppenformat aus den 80er Jahren, glaube ich, 70er, 80er, und hat ursprünglich, glaube ich, 4 Phasen, von denen 2 Phasen öffnen. Also in der ersten Phase versammelt man möglichst viele Mitglieder der Organisation. Das können wirklich bis zu Tausende sein. Das ist unglaublich. Versammelt man und erinnert sich an das Gelingende, was wir vorher besprochen haben. Mhm. Man guckt drauf, was ist das, wo wir richtig, richtig gut sind. Und aus diesem gemeinsamen Erinnern entsteht dann so etwas wie ein Leitsatz für den Prozess. Ja? Wer wollen wir sein, wenn wir in der Zukunft nicht mehr die sind, die wir waren, sondern vielleicht eine Organisation, die sich neu entdeckt? Wer wollen wir sein? Was sind wir dann? Das ist ein schön positiv konnotierter Leitsatz. In der zweiten Phase geht es darum, dieses Thema auch noch zu verstärken. Jetzt muss ich mal selber nachschauen. Ich kann mir das immer alles nicht merken. Ich muss, ne, in der zweiten Phase geht es um die Vision. Ich habe das in die erste Phase gepackt, aus Versehen. Ich mache das immer in einem, Phase 1 und 2. Also in der ersten Phase erinnert man sich und in der zweiten Phase hat man die Vision, habe ich gerade beschrieben. Also dieses, wo wollen wir hingehen mit dem, was wir gut können. Und dann, nach den ersten beiden Phasen, die eröffnen, ja, Erinnerung und Zukunft in was ganz Positives, Gelingendes. Und dann wird es wieder fokussiert. In der Phase 3 geht es darum, ja, wie kommen wir denn dann dahin, wenn wir so sein wollen, wie wir sind? Und was brauchen wir dafür? Ja, da wird eigentlich so das Delta, das ist wieder Beratung pur. Mhm. Ja, was brauchen wir jetzt, wenn wir in Zukunft näher beim Kunden sein wollen? Ja, wenn das eine Vision ist. Ja, was brauchen wir denn dann dafür? Brauchen wir dann Autos oder brauchen wir irgendwie mehr Telefonanrufe oder brauchen wir Leute, die das können oder brauchen wir Schulungen? Also da geht es dann wirklich ins Gestalten. Wie kommt man von dem heutigen Zustand in den wir uns wünschen? Und die Phase 4 ist eigentlich die Vorbereitung des Prozesses. Das heißt, da wird dann ganz konkret gemacht, was muss man jetzt tun.
Okay. Und wenn man jetzt sagt, okay, man macht das als Großgruppenmethode, dann braucht es ja da auch sehr viel Vorbereitung, sehr viel Methodik, sehr viel Moderation. Oder wie sind da so deine Erfahrungen, wie das gelingen kann?
Also Moderation ist das A und O. Ich glaube nicht, dass am Anfang die Beteiligten wissen müssen, wie eine Appreciative Inquiry abläuft. Das ist schon Moderationssache. Aber die Beteiligten wachsen da rein mit der Zeit.
Also, mit der Zeit heißt an dem Tag oder wird man es öfter machen?
Die Appreciative Inquiry kann man ja auch wiederholen. Das ist ja, ne, die kann ja auch wie eine systemische Schleife wirken. Die kann man also, das Ende der ersten AI kann zum Beginn der zweiten schon einladen. Insofern ist es ein revolvierender Prozess, der natürlich auch schrittweise dann übergeben werden kann an die Protagonisten im Unternehmen. Und ist natürlich immer eine Frage. Es gibt in manchen Unternehmen, das kennst du auch, gibt es super schnelle Organisationsentwicklungsteams oder interne Coaches, die das mit aufgreifen und lernen wollen und dann können die das gerne übernehmen. Was ich auch mache, ist, dass ich als Externe dann vielleicht die erste Sitzung beobachte, also beteiligt, also ich sitze da und beobachte und gebe dann Feedback und sage, was ich beobachtet habe bei der ersten Moderation, sodass die Leute auch noch lernen können. Aber im Prinzip, das ist ja kein Hexenwerk, das kann man ja wirklich lernen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Beteiligten Lust haben darauf. Ne? Also wer keinen Bock hat, ist natürlich schwer, in so einem Prozess zu begeistern.
Mhm. Ja, naja, oder wird vielleicht dann doch auch mitgerissen, die berühmten Zaungäste, ne?
Ja, ja. Ja, die Skeptikerinnen sind natürlich auch immer willkommen, weil die haben natürlich auch immer gute Einwände, die man durchaus auch bearbeitbar machen kann im Prozess. Und wenn die merken, dass sie ernst genommen werden, sind die meistens auch dabei. Aber es gibt eben auch, und die kennen wir alle, die Leute, die sagen, lasst mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß, ich will das nicht. Muss man auch respektieren. Aber wenn man zumindest so eine kritische Zahl von Beteiligten hat, die da mitmachen, dann kann das schon gelingen.
Jetzt sind wir so langsam schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Deswegen wäre so meine Frage, haben wir irgendwas jetzt gar nicht besprochen, wo du aber sagst, Mensch, das ist mir jetzt aber zu dem Thema nochmal wichtig oder ein Anliegen oder das ist das, woran ich jetzt gerade nochmal weiterdenke?
Also wir haben wirklich einen Rundumschlag gemacht, glaube ich. Ich wüsste gar nicht, was ich in dem Buch geschrieben habe, was wir nicht angesprochen haben, zumindest grob. Was mir wichtig ist, ist, weil du die Frage hattest, die Schritte, ne? Welche Schritte muss man gehen? Mhm. Und für mich ist es wichtig, dass das, was ich beschrieben habe, eine Möglichkeit ist und nicht ein Schulbuch und ein Lehrbuch darstellt, an das sich alle halten. Ja. Sondern es geht darum, Räume zu schaffen, damit ein Prozess stattfinden kann, an dem möglichst viele sich beteiligen können, damit die Komplexität der Organisation durch die Teilnehmenden wiedergegeben werden kann und dass das Management sich beteiligt.
Ja. Weißt du, was für ein Bild da bei mir manchmal so auftaucht? Ich weiß nicht, ob das noch so eine Kindheitserinnerung ist. Aber wenn man so einen schlammigen Boden hat, ne? Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, es hat so total dolle geregnet.
Ja.
Und es ist so ein totaler Schlammboden. Und jetzt nimmt man so mehrere, so zum Beispiel Plastikbecher und stopft die so in diesen Schlammboden rein. Dann ist das total faszinierend zu beobachten, welcher Becher sich zuerst und welcher dann und so weiter anfängt mit Wasser zu füllen. Und manche bleiben auch trocken und manche laufen über. Und mir kommen manchmal Veränderungsprozesse so eher vor. Und dass unsere Rolle eher die ist, diese Becher da in den Boden zu stecken, ja, um dann zu beobachten, welcher füllt sich denn zuerst und welcher füllt sich vielleicht auch gar nicht und welcher läuft halt über. Und es ist halt so gar nicht so ein Schritt für Schritt, ne? Und
absolut.
Und trotzdem ist ja die Sehnsucht so da, ne? Aber
ja. Das mit dem Schlammboden, das werde ich mir merken. Das ist ein wunderschönes Bild. Und du beschreibst da auch noch was ganz anderes, nämlich, dass wir als Externe überhaupt nicht die Heilsbringerinnen sind. Wir sind nicht die Lösung haben, sondern wir staunen selbst. Natürlich ist es ein professionelles Staunen. Wir wissen schon, was wir tun. Aber wir staunen selbst und lassen uns überraschen von den Bechern, die mit Wasser füllen.
Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde fast gar nichts spannender, als das zu beobachten.
Absolut. Das darf man nur so nicht verkünden im Unternehmen.
Schade eigentlich.
Wir beobachten euch jetzt, wie ihr euch mit Wasser volllaufen lasst. Wir wissen nicht, wer zuerst voll sein wird. Ja, aber letztendlich ist es so. Und zu wissen, und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wie Organisationen funktionieren, aber auch wie Gruppendynamik abläuft und wie Teams funktionieren, damit man diesen Prozess adäquat begleiten kann.
Das ist richtig. Na gut, liebe Eva, vielen Dank für das schöne Gespräch heute und dass wir das jetzt auch bei der Gelegenheit geschafft haben, uns endlich mal wieder zu hören. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß weiterhin bei der Anwendung.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke für die Einladung, Christina. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. gefällt dir unser Podcast, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.